Ausgabe 185, aufgenommen am Freitagabend, dem 17. April.
Geek Week wird produziert mit Jade Studio, Lavos Lösung für den effizienten Einsatz von PCs in der Radioproduktion. Mehr Infos zu Jade Studio und weiteren zukunftsweisenden Broadcast-Audio- und Videolösungen auf lavo.com.
Das sind die Themen, über die wir sprechen wollen. Google droht eine Milliardenstrafe der EU-Kommission. Cyanogen paktiert mit Microsoft. Private IT im Firmennetzwerk nutzen. Die Apple-Uhr kommt vermutlich erst im Sommer in die Ladengeschäfte. Ein Dank geht diese Woche an, und da muss ich schnell klicken, und zwar an den Matthias Petri von psd-tutorials.de und an Andreas Hähnel in Asberg. Hey, das ist in der Nähe von Heilbronn in Baden-Württemberg. Und wir legen jetzt einfach los mit unserem kleinen Podcast.
Geek Week, der Tech-Podcast. Mit Frédéric Lardinois in Portland, Oregon. Jean-Claude Frick in Bern. Mustafa Isik in München. Und Markus Schule.
Dieses Mal könnte es Google so richtig an den Kragen gehen. Dem Suchmaschinenunternehmen droht nämlich eine Milliardenstrafe der EU-Kommission. Rund 6 Milliarden Euro könnte Google zahlen, wenn festgestellt wird, dass das Unternehmen seine Stellung gegenüber Mitbewerbern ausgenutzt hat. Die Kommission in Brüssel verschickte am Mittwoch eine Beschwerde gen Mountain View. Außerdem hat EU-Wettbewerbskommissarin Vestager angekündigt, auch das Smartphone-Betriebssystem Android unter die Lupe nehmen zu wollen. Jean-Claude, wie reagiert Google? Was sagt man denn dazu in Mountain View?
Ja, natürlich sind die Suchmaschinenprofis alles andere als erfreut, und ich denke, man sieht anhand der bisher recht dünnen Reaktion von Google auch, wie ernst sie das nehmen. Sie haben nämlich gesagt, dass sie selbstverständlich diese Rechte und also quasi diese Vorwürfe, dass an denen nichts dran sei, aber der Konzern werde dann in den nächsten Wochen seine Argumentation vorlegen. Also er hat jetzt eigentlich noch gar kein Argument vorgebracht. Sie haben einfach gesagt, das ist quasi haltlos, aber mit einem doch recht dürren Kommuniqué, und das zeigt, denke ich, schon, dass Google durchaus bewusst ist, dass es jetzt ein bisschen eine andere Stufe angenommen hat. Das Ganze ist jetzt recht gefährlich für Google, beziehungsweise könnte einfach sehr teuer werden, du hast es ja schon erwähnt, und daher will sich Google, will es auch ganz richtig machen, sprich, da wird sicher sehr, sehr viel Papier dann Richtung Brüssel geschickt werden mit Anwälten und schieß mich tot und so weiter. Also im Moment, klar, Google ist nicht erfreut, Google sagt, da ist nichts dran, aber wie sie genau diese Vorwürfe entkräften wollen, das sagen sie im Moment noch nicht.
Das ist ja klar. Sie wollen sich ja nicht unnötig schwächen. Lass uns mal über die Vorwürfe nochmals reden. Was konkret wirft man in Brüssel Google vor?
Also es sind ja eigentlich so ein bisschen zwei Dinge. Der Hauptvorwurf im Moment, der auch konkretisiert wurde, ist eigentlich der, dass ja mit dieser Google-Shopping-Suche und überhaupt mit diesen speziellen Google-Suchen, wenn man da zum Beispiel nach einem Reiseanbieter sucht oder wenn man das günstigste Galaxy S6-Smartphone sucht, kann man ja alles tun bei Google. Und dann ist es ja so, dass Google inzwischen selber eigene Portale anbietet, eigene Suchmaschinen Untersuchmaschinen, die das eben auch können. Und der Vorwurf lautet jetzt der EU-Kommission lautet dahingehend, dass eben die Google-eigenen Dienste und Angebote bevorzugt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Reise suche, wird eben dann das Google Travel Portal höher oder soll höher gewichtet werden in der Suche, sprich zuerst erscheinen, als zum Beispiel die bekannten Reiseportale, die es ja auch gibt. Das ist eigentlich so der Kern des Ganzen. Natürlich schwingt damit aber auch immer mit, dass Google halt, weil sie ja in Europa einen Marktanteil von über 90% haben, was sie in den USA nicht haben, schwingt natürlich in der EU letztendlich dadurch immer raus, dass man sagt, die Marktmacht, die Google hat, wird von Google eben dahingehend ausgenutzt, und um eben Konkurrenten zu schaden. Jetzt nicht unbedingt konkurrenzierenden Suchmaschinen, sondern eben zum Beispiel Konkurrenten, die eben zum Beispiel so einen Preisvergleich anbieten oder eben zum Beispiel Reisemöglichkeiten und so weiter. Das ist eigentlich so der Kernvorwurf.
Mustafa, erinnerst du dich noch an die Zeit, als Microsoft mit der EU-Kommission Ärger hatte?
tue ich gut. Und wie wir uns wahrscheinlich alle erinnern, musste Microsoft auch nicht gerade wenig Geld abdrücken. Ich glaube, das waren, also es ging ja da auch um Milliarden. Ich glaube, am Ende hat Microsoft echt 2 Milliarden bezahlt an die EU-Kommission. Jetzt bei Google geht es um wesentlich mehr Holz. Ja, mehr kann man dazu, also schwer sagen. Ich habe da auch weder Sympathien für die Großkonzerne dann, also egal wie nah ich selbst mal Google stand, muss man einfach sagen, wenn ein Konzern so dominierend ist, dann ist man besonderer Beobachtung zu Recht ausgesetzt. Und wenn Google das entkräften kann, gut, wenn nicht, dann sollte das natürlich auch Konsequenzen haben.
Jean-Claude, damals ging es bei Microsoft, damals ging es um die Einbindung und die Verbandelung des, ich glaube, Internet Explorers und des Windows Players, des Media Players ins Betriebssystem, ins Windows-Betriebssystem. Wenn man ehrlich ist, spielen beide Produkte heute keine große Rolle mehr. Sowohl der Internet Explorer hat längst die Marktführerschaft eingebüßt, als auch der Media Player in Windows spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da gibt es deutlich bessere Produkte auf dem Markt. Will sagen, die Zeit und der Markt hat das von alleine geregelt, was die EU-Kommission seinerzeit mit einer Geldstrafe belegt hat.
Ja, das ist sicher so. Also man kann natürlich sagen, die Zeit hat das quasi ausgeglichen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dann als diese Klagen eingereicht wurden, und das ist ja so ein bisschen der Unterschied auch beim Fall Microsoft in den 90er Jahren, war es ja auch so, dass in den USA eigentlich sehr parallele, praktisch gleichlautende Klagen ja kamen. Also da wurde Microsoft eigentlich von zwei Seiten her angegriffen. Und zu dieser Zeit war es natürlich so, dass der Internet Explorer den damaligen Netscape Browser verdrängt, platt gemacht hat und einfach dadurch eben, dass er halt gebundelt war im Windows, er war schon dabei, wenn man Windows gestartet und installiert hat, war er eben schon drauf. Netscape musste man noch zusätzlich installieren. Das hat letztendlich dann damals dem Konkurrenten das Genick gebrochen. Von dem her waren die Vorwürfe absolut berechtigt. Es ist halt so, das würde jetzt bei Google, wenn das hier weitergeht, wahrscheinlich ähnlich laufen, dass solche Verfahren unglaublich viel Zeit schlucken. Da kann man natürlich dann Berufung einlegen und hin und her. Das dauert immer recht lange. Auch im Fall von Microsoft, ich glaube, das waren 6 oder 7 Jahre, bis da wirklich dann mal ein Urteil gefällt wurde. Und klar, wir wissen alle, in der Zeit des Internets sowieso, aber generell in der Zeit der Technologie, das geht halt sehr schnell. Da kann es schon mal sein, dass sowas quasi technisch überholt wird, was aber ja nicht heißt, dass das nicht, dass die Vorwürfe nicht damals berechtigt waren. Also von dem her gesehen, denke ich, ist das bei Google, wenn diese Vorwürfe berechtigt sind, muss man immer auch einwenden. Das wissen wir ja noch nicht so ganz. Wir haben es vielleicht ein bisschen das Gefühl, aber das weiß man ja noch nicht. Das wird jetzt sicher auch entsprechend untersucht werden. Google kann sich da auch äußern. Aber es ist schon das Problem, dass solche Verfahren zum Teil sehr, sehr lange dauern und in dieser Zeit sehr, sehr viel passiert. Aber es ist, wie Mustafa gesagt hat, und ich denke, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Also man kann einer Firma, und das würde ich auch nie tun, man kann einer Firma ja nicht vorwerfen, dass sie 90% Marktanteil bekommt, wenn sie es dadurch macht, dass sie halt das beste Produkt hat. Und ich denke, bei der Google-Suche kann man das sicher sagen. Aber wenn man eben dann mal diese unglaubliche Marktmacht hat, wie Microsoft sie mit Windows in den 90er Jahren hatte, wie Google sie heute im Bereich Suche in Europa hat, dann muss man eben extrem aufpassen und sehr vorsichtig sein, dass man halt diese Macht nicht missbraucht, indem man halt mal schnell einen Browser noch dazu klatscht und den mitliefert oder im Fall Google, wie man jetzt vorwirft, halt die anderen quasi benachteiligt bei der Suche, weil die eigenen Dienste dann immer zuerst kommen und so. Also da ist man nicht nur unter Beobachtung, sondern finde ich auch zu Recht unter Beobachtung, weil die Zeit hat schon gezeigt, dass das eben immer wieder passiert. In dem Moment, wo Firmen sehr eine große Macht erreichen, eine sehr große Marktmacht, einen riesigen Marktanteil, dann, ich will jetzt nicht sagen, es ist immer so, aber sehr oft ist es dann tatsächlich so, dass dann halt die Firmen auch anfangen, das nicht nur zu nutzen, sondern eben auch auszunutzen, und dann passieren zum Teil solche Dinge. Also ich gebe zu, ich bin so ein bisschen gespalten, weil in der Diskussion jetzt rund um Google hat sich auch wieder Springer eingeschaltet, sehr aktiv und gesagt, ja, tolle Sache, haut den eins drauf. Und ich meine, Springer mit diesem ganzen Leistungsschutzrecht und dieser schrecklichen Debatte letztes Jahr, da hat ja da war ich ja ganz auf der Seite Google, muss ich sagen, weil ich fand, hey, vergesst doch den Mist, das ist sowas von alt gedacht, das kann man heute in der digitalen Welt nicht mehr tun. Aber das jetzt, dieses aktuelle Beispiel mit der EU-Kommission, denke ich, hat schon seine Berechtigung, dass da mal sehr genau hingeschaut wird.
Und der kritische Blick bei Microsoft hat, gemessen an persönlichen Sympathiepunkten zumindest unserer Geekweek-Runde, dem Konzern hier nicht geschadet. Wenn man sich erinnert, die Kommission hatte denen ja auferlegt, dass die Browser, du hast es eben erwähnt, Jean-Claude, dass die Browser, das Auswahl gleich zu Anfang der, ich glaube, des ersten Betriebssystemstarts oder sowas, dann ja doch sehr präsent dargestellt wurde. So, ja. Dadurch ist natürlich, hat der Internet Explorer durchaus an Marktmacht verloren. Und ähnlich hat es sich gestaltet mit dem Windows Media Player, den man in Europa dann ja gar nicht mehr installieren musste oder gar nicht mehr als Voreinstellung akzeptieren musste. Ich glaube, es gab sogar eine Version, wo der gar nicht mit dabei war.
Ja.
Dieserlei Dinge, die haben sich nicht nur durch die Zeit von selbst erledigt, sondern ich glaube, dass die Eingriffe der Politik da durchaus geholfen haben. Und wenn wir uns einen Microsoft heute anschauen, dann stellen die sich doch wesentlich, wesentlich sinnvoller, geschickter, also wie gesagt, salopp gesagt, lustig gesagt, gemessen an persönlichen Sympathiepunkten viel, viel positiver an. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie gut die Office-Produkte auf den Apple-Devices inzwischen geworden sind, Hut ab, Microsoft.
Noch eine andere Frage, Jean-Claude. Warum leitet die EU-Wettbewerbskommission eine weitere Untersuchung gegen Google ein? Konkret, warum steht jetzt auch das Google-Betriebssystem Android unter Verdacht?
Ich bin nicht ganz so sicher, warum das jetzt noch auf Android auch ausgeweitet wird. Beziehungsweise man muss ja genau sagen, es ist so, dass es ist ja nicht jetzt schon so, dass quasi auch in Sachen Android eine Klage eingereicht werden soll, sondern es heißt einfach, das wird jetzt auch noch genauer untersucht. Also man kann quasi sagen, der Fokus der EU-Kommission rund um Google liegt eben nicht nur auf dieser ganzen Geschichte mit den Suchresultaten, sondern jetzt auch oder in Zukunft auch auf Android. Es ist natürlich so bei Android, dass man, dass Google natürlich seine eigenen Dienste auch extrem pusht. Wir wissen das alle. Also wenn du ein alternatives Android, also eines, welches auf dem Android Open Source Project basiert, installierst, musst du ja die Google Services, wenn du diese nutzen willst, selber noch draufklatschen. Die sind da nicht dabei. Umgekehrt eben sind sie bei den normalen Google Editionen der großen Hersteller natürlich alle dabei. Das ist ein riesiges Bundle. Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sich zum Beispiel eine alternative Mail-App noch auf sein Android klatscht, weil, hey, das ist ja von Google, die kann ja alles, also boah. Also ich weiß nicht, ob es in diese Richtung gehen soll, dass man quasi sagt, hey, ihr habt dadurch, dass ihr auch mit dem Betriebssystem ja fast 80% im Mobile-Bereich Marktanteil habt, nutzt ihr das eben auch sehr aggressiv aus, um eure eigenen Dienste, in diesem Fall eben zum Beispiel die Google-Dienste, also sprich Gmail, YouTube und so weiter, die eben auch darauf zu pushen, ob es dann so ein bisschen in diese Richtung gehen soll. So ganz genau weiß ich das aber noch nicht, wo da der Fokus dann liegen wird.
Cyanogen und Microsoft arbeiten zusammen. Wer jetzt die Rückspulen-Taste drückt, wird das hier hören. Android-Mod-Hersteller Cyanogen und Software-Gigant Microsoft arbeiten zusammen. Verrückte Welt, seit Satya Nadella bei Microsoft in Redmond das Ruder übernommen hat, sind jegliche Dämme und Barrieren gebrochen. Vielleicht erleben wir es auch noch, dass irgendwelche Linux-Distributionen mit Microsoft eng zusammenarbeiten. Jean-Claude, eine merkwürdige Welt, die sich da auftut, und bei genauerem Hinsehen ist sie gar nicht mal so merkwürdig, oder?
Genau, also letztendlich geht es auch dabei immer noch um den Kampf, es geht eigentlich um den Kampf um den Endkunden. Also sprich, Microsoft hat eben begriffen, dass man seine Kunden nicht nur mit Windows und Word abholen kann, sondern dass es eben vielleicht auch Sinn macht, wenn man jetzt so ein tolles OneDrive hat, wenn man jetzt so ein tolles Skype hat und andere Dienste, die man ja inzwischen wirklich nicht nur hat, sondern auch pflegt und immer besser macht, und dass es eben da Sinn macht, dass die nicht nur auf Windows laufen oder auf Windows Phone, welches ja nach wie vor sozusagen keine Rolle spielt, sondern dass es vielleicht auch ganz knackig wäre, wenn man das im Android-Bereich platzieren könnte. Und Microsoft hat gerade im letzten Jahr, ich denke, das ist sicher auch auf Initiative vom neuen Chef, vom Satya Nadella zurückzuführen, Microsoft hat ja sehr, sehr große Anstrengungen gerade in der App-Programmierung unternommen. Also Microsoft hat inzwischen klasse Apps bei unter Android am Start und mit diesem Link zusammen mit Cyanogen, also mit dieser strategischen Zusammenarbeit, wie das genannt wird, da geht es natürlich darum, dass man in den zukünftigen Editionen, welche Cyanogen dann rausbringen wird, die ja übrigens jetzt nicht mehr Cyanogen Mod heißen. Cyanogen Mod ist immer noch die Version, die man sich quasi selber auf sein Smartphone flashen kann, zum Beispiel auf sein Sony Xperia Z2 oder so. Aber es gibt ja jetzt eben dieses Cyanogen OS, wie sie das nennen. Und das ist dann zum Beispiel für ein OnePlus One oder für ein Oppo N1, da gab es auch mal eine Cyanogen Mod Edition. Also für spezielle Geräte eigentlich, die schon out of the box damit rauskommen. Und dieses Cyanogen OS, das soll dann eben in Zukunft, denke ich, mit den, soll so gewisse Bundled Apps von Microsoft beinhalten. Und es ist spannend, diese Meldung kam raus, nachdem ich 3 Tage vorher mein Galaxy S6 Testgerät bekommen hatte. Und da ist es ja so, Samsung hat mit Microsoft einen Deal gemacht. Und wenn man dieses Gerät das erste Mal startet, beziehungsweise überhaupt, wenn man es installiert, wenn man es öffnet, stellt man fest, dass man dort drauf einen Ordner Microsoft findet. Und da drin ist dann Skype, da drin ist dann OneDrive und irgend sonst noch eine App drin. Und man kriegt sogar noch 100 GB für 2 Jahre OneDrive-Speicher. Früher war das Dropbox bei Samsung. Also da sieht man ganz klar, Microsoft versucht jetzt mit aller Macht im Android-Bereich eben auch quasi von Anfang an dabei zu sein, dass die Leute nicht zuerst noch OneDrive zum Beispiel runterladen müssen, sondern es ist eben schon da. Vielleicht kriege ich sogar schon Speicher dazu. Und in diese Ecke geht quasi dieser Link jetzt mit Cyanogen.
Du hast gerade eine wertvolle Unterscheidung gemacht. Ich spreche es mal auf Deutsch aus, das Cyanogen-Mod. Und es gibt das Cyanogen OS. Und das Mod ist also dasjenige, was ich mir auf mein Nexus-Gerät, auf irgendein anderes Android-Gerät, sofern es dafür freigegeben ist, draufhauen kann. Und dort sind aber die Microsoft-Bestandteile nicht per se dabei. Die muss ich mir oder kann ich mir erst im Nachhinein installieren, wiewohl auch die ganzen Google-Apps beim Cyanogen-Mod vermutlich nicht dabei sein dürften.
Genau, also das ist eigentlich dann dort genau das Gleiche. Also letztendlich ist es dem Benutzer überlassen, ob er sich einen Amazon App Store holt, ob er sich einen Google Play Store holt oder ob er sich eben einen OneDrive holt anstelle von einer Dropbox oder so. Und beim Cyanogen OS dann quasi dem, was eben schon auf gewissen Geräten, und da versucht Cyanogen natürlich in Zukunft dann noch mehr Verbindungen zu machen, mehr Links zu Herstellern, die dann eben quasi direkt mit so einem Betriebssystem dann kommen. Mhm. Da wird sicher Microsoft eben dann schon von Anfang an dabei sein.
Sag einmal, für wen lohnt sich der Umstieg? Und das war der erste Teil der Frage. Zweiter Teil, es kam ja die Version 12 raus. Was hat sich geändert? Was ist neu? Was lohnt sich?
Also für wen sich der Umstieg lohnt, du meinst jetzt auf Cyanogen 12, oder?
Genau.
Da,
auch von Android, vom klassischen, ja, Android Lollipop, also 5.
Letztendlich für jeden, der zum Beispiel ein OnePlus One hat, dort ist ja noch Android 4.4.2 drauf, also Android KitKat, die letzte Version. Und jetzt dieses Cyanogen 12 basiert eben natürlich auf Android 5, Lollipop. Und es war ja schon immer so, du kennst es selber, du hast ja auch schon diverse Geräte mit Cyanogen Mod geflasht. Cyanogen hat das von Anfang an immer gut gemacht. Es ist eine sehr original Google Edition, also im ersten Moment sieht es sehr ähnlich aus wie zum Beispiel das, was du auch auf einem Nexus-Gerät drauf hast, direkt von Google. Aber dann haben sie einfach überall clevere Funktionen hinzugefügt. Sei das die Einstellungen, sei das gewisse Gesten, mit denen du dein Smartphone steuern kannst, sei das die Kamera-App und so weiter. Also man sieht, die schauen immer sehr genau hin und verbessern dort, wo es nötig ist, ohne irgendwie zu verschlimmbessern oder ohne gleich alles umzukrempeln, wie das ja Samsung früher gemacht hat, wo du ja kaum mehr erkannt hast, dass es ein Android drauf war. Ich habe es bei mir auf meinem OnePlus One drauf, aber erst seit heute Abend. Also ich habe noch nicht allzu viel damit rumgespielt. Aber was man lesen konnte, haben eigentlich alle gesagt, es ist, hat natürlich all die Android 5 Features, die neuen Benachrichtigungen und so weiter. Es hat eine ganz starke, sehr große neue Theme Engine, also das ist ja ein Riesenthema schon länger, dass du eben ein vorgefertigtes Theme quasi runterladen kannst und dann sieht dein Smartphone halt entsprechend personalisiert oder ein bisschen anders aus, andere Icons, andere Schrift und so weiter. Das wurde ausgebaut, das gab es schon früher bei Cyanogen, aber das wurde jetzt dahingehend erweitert, dass man zum Beispiel auch Themes kaufen kann, wenn ein Entwickler ein ganz tolles Theme macht und vielleicht dafür 90 Cent verlangt anbelangt, dann kann man das auch tun. Und sonst wurde halt an sehr vielen Detailschrauben gedreht. Also es wurden verschiedenste Verbesserungen gemacht. Ich denke, wer ein OnePlus One hat oder zum Beispiel ein Oppo N1, was eben auch mal mit so einer Signature Mod Edition rauskam, der sollte unbedingt updaten. Also dann hat er erstens Android 5 und das bringt ja wirklich viele coole neue Features. Und dazu eben noch die, ich sag mal so, die Tweaks und die Eleganz, so kommt es mir jedenfalls vor, die Eleganz, die Signature eben sich halt so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Also ich bin davon ganz angetan. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Wir wissen ja, dass OnePlus und Signature haben sich ja so ein bisschen im Streit, na, nicht ganz getrennt, aber es gab auf jeden Fall heftig Streit Anfang Jahres zwischen den beiden. Und OnePlus als Hersteller vom OnePlus One hat sich ja dann auch, hat ja dann auch ein eigenes auf Android basierendes System rausgebracht, eine Woche vorher, notabene, also quasi eine Woche vor Signagen, kam das Update von OnePlus One. Das Ganze nennt sich Oxygen OS. Das ist aber noch, basiert auch auf Android 5, aber das kann noch viel, viel weniger. Da merkt man, das ist wirklich quasi das Android Open Source Project und vielleicht noch zwei, drei neue Knöpfe und that's it. Wohingegen halt Signagen, da merkt man, die machen das schon seit Jahren, die wissen schon, wo man noch überall was Cleveres einbauen kann. Von dem her, wer ein OnePlus One hat, eines dieser wirklich günstigen, aber coolen Smartphones, dem empfehle ich ganz klar, auf Signagen zu gehen und nicht unbedingt auf die OnePlus eigene Version.
Und was empfiehlst du, wenn man ein aktuelles Lollipop 5.1 installiert hat auf seinem Nexus-Gerät beispielsweise? Lohnt sich da auch ein Umstieg oder würdest du sagen, nee, tu dir den Ärger nicht an, weil in 2 Stunden tust du dann wieder dir das Original Lollipop installieren und musst dafür zur Strafe alle Apps und alle Einstellungen nochmal vornehmen?
Also das ist natürlich der Punkt. Wir sprechen ja dann bei sowas nicht von einem Update, sondern von einem klassischen, da machst du dein Gerät platt und haust dann wieder drauf.
Absolut.
Dank Android 5 muss man aber fairerweise auch sagen, kann man ja von Google mehr oder weniger out of the box, kann man ja dann das Zeug wieder so weit installieren, dass zumindest mal alle Apps wieder zurückkommen. Das geht ja auch besser als früher. Aber also wenn du Nexus hast, ich habe ja auch ein Nexus 6 hier bei mir, das hat inzwischen auch Android 5.1 und das würde ich niemals tauschen gegen Signagen, keine Frage. Also nicht weil es besser ist, aber mir wäre es den Aufwand nicht wert für vielleicht ein paar Features, die besser sind, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ich glaube, Google hat inzwischen selber ja immer mal wieder gesagt, ja, okay, Android ist cool, Android 5, aber naja, es hat halt schon noch ein paar Fehler. Die haben sie mit 5.1, denke ich, großmehrheitlich ausgemerzt. Und das hat natürlich das Signagen, also das Signagen OS 12, um es mal ganz offiziell zu sagen, basiert noch auf Android 5.0.2, glaube ich. Also das hat diese Tweaks, gerade was so Batterielaufzeit und auch generell, was den Speed anbelangt, das haben wir ja beide festgestellt bei unserem Nexus 6, absolut, welches unglaublich viel schneller wurde plötzlich, ja, mit Android 5.1. Das hat das natürlich noch nicht drin. Also von dem her, wer so ein Nexus-Gerät hat und sogar schon das Update auf 5.1 bekommen hat, finde ich, für den gibt es keinen Grund, auf Signagen zu gehen, außer er will basteln. Also man kann das natürlich tun, aber da, naja, das finde ich, das lohnt sich eigentlich nicht.
Sehe ich wie du. Wir kommen zum nächsten Thema. Ein Thema, das viele von uns, die werktätig sind, vermutlich betrifft. In der modernen IT-Sprache heißt diese Geschichte Bring Your Own Device, also bring dein vermutlich Smartphone oder Tablet mit in die Firma. Du darfst es auch im Firmennetz nutzen. Ein beliebtes Thema. Einerseits entlastet es die Unternehmen. Sie müssen nicht mehr so viel dienstliche Geräte ausgeben. Sie sparen Geld. Andererseits ist es immer wieder eine Sicherheitsthematik, die den ein oder anderen so nervt. Mustafa, du warst bei einem großen Suchmaschinenunternehmen mal beschäftigt. Wie wird dort dieses Thema gehandhabt? Kann man dort mit privaten Geräten im Firmennetz surfen?
Meine Zeit ist ja schon eine ganze Zeit her, dass ich dort gearbeitet habe. Das war 2006 oder 2007 war es. Und das iPhone war relativ neu auf dem Markt. Ich glaube, das war 1-2 Monate auf dem Markt, als ich es dann hatte. Das war relativ unproblematisch, um es ins Gäste-WLAN zu kriegen. Das geht ja auch jetzt bei vielen anderen Betrieben. Sonst auf E-Mails und Ähnliches zugreifen, das ging damit auch. Also im weitesten Sinne war es Bring Your Own Device. Was man nicht hinbekommen hat, ist wirklich so sehr ins Client-Netz zu bekommen, dass man, sagen wir mal, auf seine eigene Entwicklungskiste hätte zugreifen können, jetzt ohne VPN oder sowas in der Art. Allgemein, das Spannende ist ja, jetzt sind wir ja alle in einer Altersklasse, wo man sich als Geeks zurückerinnert an sexy Hardware früher, egal was es war, sollen die Nokia Communicators, die irgendwann Anfang der 2000er, Ende der 90er irgendwie sexy waren und eine ganze Ecke anderer Geräte. Sexy bedeutete damals ja auch sündhaft teuer. Das Spannende ist einfach, dass mit dem iPhone, mit der allgegenwärtigen Verfügbarkeit von internetverbundenen, drahtlos verbundenen Mobilgeräten, das sich komplett umgekehrt hat. Also inzwischen ist das Sexieste und Beste, was man haben kann, für jeden, zumindest in der Mittelschicht Verdienenden, selbst erreichbar und anschaffbar. Und es ist ja überhaupt nicht verwerflich, sondern absolut nachvollziehbar, dass wir diese Geräte, die wir privat nutzen, die privat besser sind als all das, was uns eine Firma anschaffen könnte. Also wenn ein Betrieb irgendetwas anschafft, ist das ja maximal genauso gut wie das, was wir privat schon haben. Nur müsste man zwei Geräte verwalten, nur müsste man sich auf beiden Geräten einrichten. Deswegen möchte man halt Bring Your Own Device leben. Ob das dann wirklich immer so echt ein Sicherheitsproblem sein muss, wie es manche Firmen darstellen, das sei wirklich dahingestellt. Es gibt eine ganze Reihe an Softwareanbietern, die dann sagen, nun gut, wir haben hier auch Betriebscontainer-Apps, die dann zum Beispiel nochmal den Kalender und die E-Mails kapseln. Ich glaube, also viele Unternehmensberatungen, die ich kenne, die machen das genauso. Auf der anderen Seite bringen ja auch schon die Standardbetriebssysteme, also iOS, und auch Exchange-Integrationen bringen ja Mechanismen mit für ein Remote-Wipe, wo dann Administratoren des Betriebs auch auf dem privaten Gerät zumindest die Firmeninformationen löschen können, falls etwas abhanden kommt.
Und es gibt die Möglichkeit, natürlich, auch wenn es nicht die firmeneigenen Geräte sind, Administrationsregeln festzulegen, die da zum Beispiel lauten könnten, okay, du willst mit deinem privaten Gerät Firmen-E-Mails abrufen, dann musst du dich auch auf unsere Sicherheitskonditionen einlassen, die da beispielsweise lauten, du musst nicht nur beim Start des Smartphones deine SIM-Nummer eingeben, deinen SIM-PIN, sondern du musst, wenn das Gerät in den Ruhemodus geht, eben nach Aktivierung eben wieder eine neue PIN eingeben, jedes Mal, wenn du es anschaltest. Und wenn man sich darauf nicht einlässt, dann kann man natürlich auch die Firmen-E-Mail nicht abrufen. Gerne würde ich mal Jean-Claude fragen, der beruflich sehr viel unterwegs ist und auch ganz, ganz viel bei anderen Unternehmen immer unterwegs ist. Du bekommst da sehr, sehr viel mit. Was sind denn deine Beobachtungen, Jean-Claude?
Ja, also ich denke, vielleicht, wenn ihr das Bring Your Own Device, der Mustafa hat es eigentlich schön gesagt, das gab es ja früher noch gar nicht. Und ich denke, es gab es aus verschiedenen Gründen noch nicht. Erstens, die coolen und sexy Devices waren tatsächlich so saumäßig teuer, dass du eigentlich froh warst, wenn die Firma dir das bezahlt hat. Das war der eine Punkt. Und dann war es ja so, dass eigentlich bis vor, ich würde mal sagen, so vielleicht 8, maximal 10 Jahre, wahrscheinlich eher weniger sogar, war es ja so, dass eigentlich die meisten Firmen IT-technisch besser ausgestattet war als der Privat. Also du hattest zu Hause vielleicht nicht unbedingt einen PC oder Computer, wir Geeks natürlich schon, aber die breite Masse. Du hattest ein Telefon, wirklich ein Telefon und kein Smartphone. Und in der Firma hattest du halt schon einen Server, du hattest eine leidlich schnelle Internetleitung und du hattest vielleicht sogar ein BlackBerry oder sowas. Und dann hat sich das ja komplett umgedreht. Also die Firmen schaffen sich ja Hardware, IT gerade in einem viel längeren Zeitraum normalerweise an, als das der Private macht. Also beim Privaten kann es durchaus sein, dass sich sein Aldi-PC alle 2 Jahre mal ersetzt. Bei Firmen wird nach wie vor oft noch mit 4- und 5-jährigen Zyklen gerechnet. Wenn du das auf Smartphones runterbrichst, und das stelle ich fest, das machen zum Teil große Firmen, versuchen das immer noch, dass sie sagen, ja okay, so ein Smartphone hält jetzt 4 Jahre. Und das ist natürlich, in diesem Bereich ist das ein absoluter Killer, dass das Teil kann gar nichts mehr in 4 Jahren, verglichen mit denen, die dann rauskommen. Und ich denke, daher kam natürlich auch der Druck, dass die Leute gesagt haben, hey, das war ja schon cool, mein BlackBerry und das E-Mail on the go, aber inzwischen habe ich ein iPhone, das kann 1000-mal mehr. Und ich will nicht zwei Devices, genau. Und es gibt inzwischen tatsächlich, und das stelle ich wirklich fest, es gibt extrem viele Lösungen, die eben den Administrator der Firma darin unterstützen, dass er, ich sag's mal ein bisschen salopp, keine Angst haben muss, wenn der Typ da mit seinem iPhone kommt oder seinem Android, und umgekehrt aber auch sicherstellen kann, dass seine Daten eben irgendwie sicher beziehungsweise, ich sag's mal, verwaltbar unter seiner Kontrolle bleiben. Zum Beispiel Samsung, um das Beispiel zu nennen, die haben ja schon relativ lange auf ihren Smartphones haben die Knox drauf, KNOX nennt sich das. Und das ist eigentlich eine total clevere Sache. Wenn du das startest und einmalig einrichtest, wird dir da so eine Art zweite Partition auf deinem Smartphone eingerichtet, worauf du auch deine Apps dann haben kannst. Aber das ist dann quasi die Business-Seite. Also du klickst da drauf und dein Handy, es bootet zwar nicht neu, aber lädt wirklich wie eine Art kleine virtuelle Umgebung, wo du nochmal deine E-Mail und so ein paar Apps drin hast. Und die können aber dann vollständig unter der Kontrolle eben der Firma liegen. Und gleichzeitig stören die einander auch nicht. Das heißt, das sind wirklich zwei getrennte Welten sozusagen. Inzwischen hat er sogar BlackBerry, die ja mit dem Business groß wurden, hat begriffen, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, wenn man auch privat noch Features anbietet, und machen das genau gleich. Also beim BlackBerry kannst du inzwischen auch zwischen zwei quasi Umgebungen wählen, eben die Business-Umgebung, die dann halt meistens ein bisschen eingeschränkter ist, und die Privatumgebung, und vor allem funken die sich gegenseitig nicht rein. Das iPhone macht das ein bisschen anders, aber zumindest unterstützt Apple schon länger, und das ist schon recht lange so, dass sie eben so die klassischen Exchange-Server und so die klassischen großen Microsoft-Dienste auch gleich unterstützen her. Da gibt es dann Lösungen wie zum Beispiel von Meraki, das gehört inzwischen zu Cisco. Die machen nicht nur so clevere WLAN Cloud-konfigurierbare Router und Switches, sondern die machen auch genau solche Sachen, dass du quasi auf dein iPhone zum Beispiel eine kleine Software drauflädst, eine App, und diese App installiert dann ein Zertifikat. Und damit wird es dann dem Administrator der Firma möglich, dass er eben so gewisse Regeln festlegt. Das kann sogar so weit gehen, dass er sagt, okay, wenn du bei mir im WLAN bist, kannst du gewisse Apps brauchen, und diese Apps funktionieren dann aber nicht mehr, kaum bist du aus meinem WLAN draußen. Da kannst du zwar dann draufklicken, kriegst aber keine Verbindung her. Also für mich als End-User eigentlich recht praktisch, weil ich muss mich nicht um viel kümmern, und der Administrator kann es trotzdem zentral administrieren. Also es ist schon so, dass die Firmen Geld sparen, weil sie halt nicht mehr all die Geräte kaufen müssen. Das ist sicher ein Punkt, weil wir sind ja bereit, unser privates Gerät auch im Geschäft zu brauchen quasi. Aber auf der anderen Seite fällt natürlich ein bisschen ein erhöhter Aufwand auf, dass du halt diese Geräte auch irgendwie ein bisschen pflegen musst von Seite Firma aus. Aber da gibt es inzwischen wirklich clevere Lösungen. Ich stelle fest, die allermeisten Firmen hier in der Schweiz, mit denen ich zu tun habe, sind inzwischen da recht entspannt. Das war vor ein, zwei Jahren noch anders. Da war das noch ziemlich eine Abwehrhaltung. Aber selbst die Banken, also zum Beispiel die UBS als unsere größte Schweizer Bank, eine der größten Banken weltweit, die haben auch, glaube ich, letztes Jahr haben die 48.000 BlackBerries entsorgt. Und dann einfach quasi den Leuten freigestellt, gesagt, ihr könnt ein iPhone haben. Die meisten hatten wahrscheinlich eh schon eins. Oder sogar, nee, ich glaube, es war iPhone, wo sie dann offiziell gesagt haben, wir zahlen dir was an dein iPhone. Ich glaube, nicht komplett, aber die Hälfte oder so. Und dafür kannst du es auch brauchen, privat. Das gehört dann quasi auch dir, wenn du die Firma verlässt. Aber du musst halt ein paar Dinge drauf installieren, und es wird von unserer Seite auch noch auch administriert. Also eine Mischung zwischen Bring Your Own Device und Firmengerät. Und andere, die eben ganz klar sagen, hey, ist mir wurscht, mit was du kommst, hier ist dein WLAN, deine E-Mails sind sowieso schon cloud-based oder zumindest von außen zugreifbar, mach das so. Also da stellt man wirklich fest, dass gerade auch das iPad hat da viel ausgelöst, weil viele Leute auch im Business-Umfeld gesagt haben, es wäre schon praktisch, so ein iPad, da muss ich nicht immer das Laptop mit mir rumschleppen. Und da musste man das halt integrieren. Also inzwischen ist das keine Hexerei mehr. Man kann das eigentlich, ich sag's mal, relativ locker machen.
Mustafa, wo siehst du die Grenzen zwischen zu starkem Eingriff eines Firmenadministrators auf ein privates Smartphone oder Tablet? Wo sind die für dich? Wo fangen die an? Wo geht dieser Schritt eventuell zu weit?
Das sind Themen, die jetzt schon diskutiert werden, Markus. Und zwar bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin kein Admin oder kein Client-Admin. Deswegen kann ich da nicht so hundertprozentig mitreden, aber ich bekomme immer wieder mit, dass man nicht gerne Zugriff auf sein eigenes Handy, auf sein eigenes Smartphone geben möchte, weil bei einem Remote Wipe dann zum Beispiel auch die eigenen Fotos, sagen wir, der Kinder oder der eigenen Erlebnisse mitgewiped werden. Ich weiß noch nicht, ob die Betriebssysteme so viele Schalter und so viele Möglichkeiten bieten, um das selektiver zu gestalten. Man würde fast davon ausgehen, aber ich bin da nicht genug im Bild. Das ist ein kritischer Aspekt. Ein weiterer kritischer Aspekt ist natürlich geht es auch darum, Missbrauch im Firmennetz zu vereiteln. Da geht es dann plötzlich aber auch um bis zu einem bestimmten Grad im Rahmen von Mitarbeiterdatenschutz zu überwachen, was denn mit den Handys passiert, was denn da gelockt wird. Und da verschwimmen die Grenzen zwischen der privaten und der geschäftlichen Nutzung. Und die Frage stellt sich, naja, möchte ich, dass mein Arbeitgeber so viel über mich weiß? Das sind Dinge, die man ganz bewusst angehen muss und wo man dann aber auch die Gerätehersteller und Betriebssystemhersteller, die jetzt ja eins sind, in die Pflicht nehmen muss und sagen muss, Mensch, wir sehen alle, die Trends gehen dahin, helft uns, damit wir unseren Mitarbeitern helfen können und die Mitarbeiter auch entsprechend happy werden mit der Art und Weise, wie sie mit Smart Devices umgehen können.
Jean-Claude, wo siehst du da die Grenzen? Wo geht es da vielleicht einen Schritt zu weit?
Naja, ich denke, wichtig ist einfach eine offene Kommunikation von beiden Seiten. Also dass quasi die Firma ganz klar sagt, wenn du dein Device bei uns nutzt, ist das schön und gut, aber das heißt dann zum Beispiel das und das. Und umgekehrt natürlich auch beim Benutzer, dass er das wie abwägen kann. Also zum Beispiel, ich komme nochmal zurück auf diese Meraki-Software, die wir zum Teil auch selber einsetzen und die ich jetzt schon bei einigen Projekten benutzt habe. Da ist es zum Beispiel so, dass du natürlich neben dem klassischen Remote-Wipe kannst du sehr schnell ein Inventar des Handys machen. Du kannst quasi mit einem Klick sagen, was sind denn da so für Apps drauf installiert. Das mag jetzt aus dem geschäftlichen Sinn, wenn du ein Gerät hast, das nur dem Geschäft gehört, macht das Sinn. Wenn ich das auf meinem iPhone mache mit 198 Apps drauf, dann finde ich eigentlich, das geht denen überhaupt nichts an, wenn ich 32 verschiedene Instagram-Versionen drauf habe oder sonst irgendwas. Also da ist es eben dann schon, also es ist ein Geben und Nehmen und ich denke, da ist einfach wichtig, dass man ganz klar kommuniziert, was macht man damit? Also was mache ich in der Firma damit? Das ist ja die andere Seite dann quasi. Darf ich die Kamera zum Beispiel brauchen, wenn ich durch so ein Labor spaziere oder so? Umgekehrt eben, aber auch, dass die Firma sagt, okay, wenn wir dir da so ein Zertifikat draufknallen oder eben sogar eine App, dann heißt das das und das. Und es ist schon so, ich denke, das Ganze ist ja nur ein Ausdruck, dass wir auch anders arbeiten. Es geht ja nicht nur darum, dass wir mit unseren Smartphones jetzt halt im Geschäft die auch nutzen dürfen und nicht zwei Geräte brauchen. Es ist ja auch so, dass wir letztendlich von zu Hause E-Mails schicken, Geschäfts-E-Mails. Wir gucken das noch am Samstag kurz an, wir schicken schon mal eine Antwort und so weiter. Also diese Grenzen, das Klassische, ich gehe in mein Büro, ich arbeite dort, ich gehe raus, schließe die Bürotür und bin draußen, das verschwimmt ja sowieso im Alltag schon länger und das zeigt sich jetzt halt auch in der IT und ich denke, das geht weiter und der letzte Weisheitsschluss, also diese Diskussion ist noch lange nicht zu Ende. Ich denke, die kommt zum Teil sogar erst und da wird man schauen, wo es hin muss. Also im Moment denke ich, wichtig ist einfach, dass niemand dem anderen irgendwas vormacht. Also du musst dir bewusst sein, wenn die Firma auf dein Handy plötzlich in irgendeiner Form Zugriff hat, musst du genau wissen, was denn das für ein Zugriff ist. Umgekehrt muss die Firma sich natürlich auch schützen und halt im Zweifelsfall vielleicht lieber sagen, okay, sorry, aber der Dienst, der geht halt mit deinem privaten iPhone nicht. Wenn du den wirklich nutzen willst, musst du zum Beispiel irgendein anderes Device von uns nehmen oder so. Also ich denke, es ist schon vor allem eine Kommunikationsfrage, weil technisch ist praktisch alles möglich, was ja nicht heißt, dass man das auch alles tun sollte.
Sprich, je offener ein Unternehmen kommuniziert und Transparenz an den Tag legt oder die IT-Abteilung eines Unternehmens Transparenz an den Tag legt, umso leichter kann vermutlich, Mustafa, der Versuch gelingen, private Hardware in ein Firmennetzwerk zu integrieren, ohne dass geflunkert wird oder dass irgendwelche Seiteneingänge quasi benutzt werden.
Absolut, Markus. Und das habe ich jetzt mehrfach in unterschiedlichen Betrieben erlebt, was immer ganz schlecht für die Atmosphäre ist, ist wenn, und da muss man auch die IT-Abteilungen verstehen, trotzdem ist es halt kritisch, wenn die dann sagen, nee, dieses und jenes geht aus diesen und jenen Sicherheitsüberlegungen nicht, wenn der gemeine Entwickler oder aber auch der informierte Nicht-Entwickler weiß, es müsste aber gehen. Also macht es lieber möglich, als es zu verbieten und macht es so, wie Jean-Claude gerade dargestellt hat, macht mir dabei die Konsequenzen, die Implikationen klar und lasst mich entscheiden, ob ich jetzt meine eigenen Geräte hier benutzen möchte, was letzten Endes, haben wir auch schon darüber gesprochen, Hardware-Anschaffungs- und Wartungsersparnisse auf Firmenseite bringt oder eben nicht.
Jean-Claude, wolltest du noch was sagen? Ich habe dich gerade im Hintergrund gehört.
Ich glaube, du hast nur gehört, wie ich gerade zur Wasserflasche gegriffen habe. Okay. Ich wollte dazu nichts mehr sagen.
Dann habe ich mich verhört und wir kommen zum nächsten Thema. Eine gute Sache, die Apple-Uhr gibt es zu kaufen. Eine schlechte Nachricht ist, es wird sie vermutlich erst im Sommer, im Juni, wenn ich das richtig gelesen habe, Jean-Claude, in den Ladengeschäften überhaupt zu kaufen geben.
Naja, es ist ja auch so, du hast jetzt gesagt, eine gute Sache, die Apple-Uhr gibt es zu kaufen. Das ist ja fast ein bisschen zu weit gegriffen. Man müsste sagen, eine gute Sache, die Apple-Uhr gibt es vorzubestellen. Es gibt sie aber noch überhaupt nicht zu kaufen, es gibt sie noch nicht auszuprobieren und die Lieferzeiten sind, ich sag mal, absurd. Ich gebe gerne zu, ich habe das schon öfter gesagt im Podcast, Geduld gehört definitiv nicht zu meinen Stärken. Von dem her werde ich das wahrscheinlich überbewerten, weil das Universum dreht sich auch ohne Apple Watch natürlich weiter. Aber es ist schon so, also man konnte diese Uhr jetzt seit Freitag, also vor einer Woche, wir nehmen das Freitagabend auf, heute vor einer Woche ging sie quasi in den Vorverkauf. Sprich, man konnte sie online in bestimmten Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien und natürlich USA, bestellen. Es war dann aber schon so, dass schon nach sehr, sehr kurzer Zeit, ich glaube um 9 Uhr, sind die virtuellen Pforten des Apple Online Stores hochgegangen. Und ich glaube um 9:30 hieß es dann schon, ja okay, Lieferzeit. Also offiziell hieß es am Anfang, auf den Markt kommt sie dann am 24. April. Aber im Moment ist es so, das sieht nach Juni aus sogar, Ende Mai, Juni für die Erstbesteller. Und wer jetzt bestellt, ist definitiv erst im Juni dran. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, welche Uhr und welche Version und so weiter. Also langer Rede, kurzer Sinn, die Lieferzeit ist doch sehr lang.
Und sowas kann sich auch nur ein Apple erlauben, glaube ich. Kein anderes Unternehmen würde mit solch einer Verkaufspolicy durchkommen.
Ja.
Ach komm, nein. Jean-Claude, gib's zu.
Nein, also das
also wir, wenn, du würdest Moment, doch schimpfen Moment. Wie ein Rohrspatz, wenn das bei Samsung nein,
ich
schimpfe so
ja
Fall
auch.
Wäre.
Ich habe ja gesagt, ich nerv mich tierisch, das scheißt mich total an, dass ja, ich diese blöde Uhr nicht kaufen kann.
Nachdem ich dich antriggern musste.
Nein, überhaupt nicht. Nee, ich sag ja, das nervt mich. Aber du sagst, weil was du eigentlich implizierst, und da haben wir auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, du implizierst ja, die machen das ja extra. Das haben wir ja schon
ein paar Mal impliziert. Diskutiert. Gar nicht. Aber ich glaube nur,
Apple hat sich. Das ist wahrscheinlich nicht der Punkt, aber Apple hat sich wahrscheinlich entweder verrechnet oder sie haben diese blöde Uhr ist so kompliziert zum Zusammenbauen, dass sie es einfach nicht hinkriegen, die in ordentlichen Stückzahlen herzukriegen. Man munkelt ja, sie sei ungefähr 2,5 Millionen Mal vorbestellt worden.
Liebster Jean-Claude.
Keine Ahnung.
Mi Friend in Bern. Hallo, ein so professionell agierendes Unternehmen wie Apple, das Produktionsprozesse gewohnt ist, das so etwas wie das iPhone seit Jahren produziert, das weiß, wie lange Schraube A und Schraube B, bis die im Gehäuse sind, die das berechnen können, die das wissen, die werden doch nicht so unprofessionell sein und sagen, okay, jetzt fangen wir an mal mit dem Verkauf und müssen aber dann den Verkaufsstart und die Auslieferung nach hinten schieben. Das wussten die doch schon vorher.
Ja, natürlich. Na klar, logisch. Klar wussten die das. Die wussten genau, dass das so lange dauern wird. Die haben, ich meine, das hat man schon gesehen, Apple hat die Uhr erstmalig im September vorgestellt, hat dann gesagt, irgendwann, Anfang 2015, dann hieß es irgendwann mal Frühling 2015, kommt sie dann raus. Also das war für Apple auch eher untypisch, ein Teil quasi ein halbes Jahr vorzustellen und man konnte es noch gar nicht kaufen. Und jetzt kann man es kaufen und es dauert immer noch 2-3 Monate. Also ich denke schon, die war einfach noch nicht ready, dieses Teil. Und sie sind jetzt halt damit trotzdem in den Verkauf gegangen, um so quasi das Momentum zu schaffen. Die ist jetzt da, die Apple-Uhr, obwohl sie eben eigentlich gar nicht da ist. Also ich denke, die Uhr, die war wahrscheinlich ein Dreivierteljahr verspätet. Die wurde im September vorgestellt und kommt jetzt im, naja, sagen wir mal Juni raus. Das ist schon heftig und wussten die aber natürlich, klar. Also das ist sicher kein Zufall, beziehungsweise davon sind sie nicht überrascht worden, sondern das ist halt einfach Kalkül. Du hast recht, das kann sich Apple leisten. Sie machen es einfach. Die Uhr wird wegen dem nicht weniger gekauft werden, das denke ich auch. Das ist wahrscheinlich nicht das Thema. Aber es ist, und darum sage ich, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist natürlich frustrierend für die Leute, die eine bestellt haben. Und es ist, ich finde, fast noch frustrierender, und das finde ich ist etwas Neues bei Apple, dass wenn die Uhr am 24. April offiziell im Verkauf ist und eigentlich zu kaufen wäre, dann kannst du nicht in München oder in Berlin in einen Apple Store gehen und die quasi mitnehmen, sondern das ist ja jetzt die neueste Meldung. Die Apple Retail-Chefin hat das so mehr oder weniger klar in einem internen Memo gesagt. Klar, das interne Memo ist dann nur nach 5 Sekunden war es intern. Dass die Uhr selber wahrscheinlich sogar auch erst im Juni im Store zu kaufen sein wird. Das heißt, im Moment oder in einer Woche, wenn die quasi offiziell zu haben sein sollte, kannst du sie in einem Apple Store gar nicht kaufen. Du kannst sie nur online kaufen und da reichst du dich dann halt in diese berühmte virtuelle Schlange ein und landest dann irgendwo auf Platz, keine Ahnung. Also das ist schon...
Es bringt dir also keinen Vorteil. Natürlich,
wie gesagt. Es bringt dir überhaupt keinen Vorteil, wenn du in diesen Laden gehst.
Weil das geht dann auch nachher automatisch nach online. Aber Jean-Claude, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche, aber ich würde gerne explizit die nächste Frage an Mustafa richten. Und zwar muss die...
Worauf muss ich mich denn jetzt einstellen?
Ja, jetzt pass auf, sie kommt. Ist man nicht besser beraten, Jean-Claude? Du musst echt jetzt kurz den Mund halten. Wäre man nicht besser beraten, wenn man laut in die Welt hinausriefe, Leute, passt doch auf, es ist deutlich zu sehen, Apple hat offenbar große Probleme bei der Produktion dieser Uhr. Das ist eher ein Beta-Gerät. Lasst eure ersparten Gelder auf dem Sparbuch, auf der Kreditkarte, auf dem Bankkonto und wartet ein Jahr ab, bis eine zweite Version rauskommt, die einfach reifer ist, die all die Fehler nicht mehr in sich hat, die die Uhr jetzt möglicherweise hat. Mag man das, und das ist nochmals die Frage wiederholt, mag man das nicht laut rausrufen? Denn du, Mustafa, hast ja vor ein paar Ausgaben in diesem Podcast an dieser Stelle gesagt, dir dürstet sehr danach, diese Uhr vielleicht doch zu kaufen.
Ich schmunzel schon die ganze Zeit vor mich hin, muss auch leise sein, weil ich glaube, Kathi ist noch nicht im Bett und hört mich, das Wohnzimmer grenzt an mein kleines Homeoffice an, denn ich habe die bestellt. Ich war bei der Tagesschau eingeladen vor einer Woche, und das war am 10. April, langer Termin, lange Fahrt nach Hamburg und dann auf der Rückfahrt am Samstag, am 11.
War dir so langweilig.
Ich gucke jetzt gerade auf die Bestellung. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir geben Ihnen Bescheid, sobald Ihre Artikel unterwegs sind. Ich habe noch ein zusätzliches magnetisches Ladekabel bestellt. Das kommt, was steht hier, zwischen 23. April und 28. April per Standardversand. So, wow. Lieferung 2 ist die Apple Watch 42 mm Edelstahlgehäuse mit Gliederarmband.
Preis?
Versandfertig, Trommelwirbel. Juni. Also, werde ich erstmal ein Kabel haben.
Viel Spaß mit dem Kabel, aber könntest du meine... Halt, Jean-Claude, ganz ruhig, Blut. Mustafa, könntest du meine Frage beantworten?
Markus, kann ich und mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du recht. Wohlwissend bin ich so sehr Geek, wir machen ja auch unseren Podcast nicht umsonst, dass ich sehenden Auges mich in dieses Experiment stürze. Das heißt nicht, dass ich meinem Vater jetzt empfehlen würde, sich auch eine Apple Watch zuzulegen. Also die Differenzierung muss man einfach machen. Ich glaube auch, dass die Apple Watch, dieser erste Aufschlag, mitnichten so weit ist wie seinerzeit das erste iPhone. Das scheint mir überhaupt nicht der Fall zu sein. Gerade verschiedene Tech-Seiten haben unglaublich gute Reviews veröffentlicht. Ich finde allen voran, auch in der Aufmachung, The Verge. Nilay Patel hat da was ganz, ganz Tolles zusammengeschrieben.
Zum Glück ist Frederik nicht zugeschaltet.
TechCrunch hat bestimmt auch was ganz Tolles gemacht. Hat Frederik das für TechCrunch geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee,
seht ihr, okay. Auf jeden Fall ist das von The Verge sehr gut gemacht. Und Wall Street Journal, beziehungsweise ich glaube, Recode hat auch, also Wall Street Journal hatte was Sinnvolles, Recode hatte
New
Sinnvolles.
York Times.
New York Times auch. Und überall ist der Tenor, ja, ganz nett, wir vermuten, dass da Tolles kommt. Das finde ich dann wiederum grenzwertig. Ich meine, man kann allen the benefit of the doubt geben, auf der anderen Seite zu sagen, Leute, kauft euch oder ein Consumer-Produkt weniger kritisch zu beleuchten. Bei The Verge trifft das jetzt bei dem Artikel nicht zu, aber ein Consumer-Produkt weniger kritisch zu beurteilen, weil man sagt, Mensch, die haben aber davor so viele tolle Dinge gemacht. Das wird bestimmt beim zweiten Aufschlag auch toller. Heißt nicht, dass man den aktuellen plötzlich blauäugig betrachten darf. Also die da sind Dinge kritisch zu sehen und die werden in manchen Reviews auch sehr, sehr deutlich.
Also, jetzt werden Mustafa und ich für 2 Minuten schweigen und ich ziehe das Mikrofon von Jean-Claude nach oben und dir, mein Freund in Bern, gehört die Bühne.
Ich brauche keine Bühne, beziehungsweise ich habe ja sowieso eine Bühne in diesem schönen Podcast. Es ist ganz einfach. Es sind 2 Dinge. Natürlich technisch gesehen, also ich gebe Mustafa hundertprozentig recht, man sollte auf gar keinen Fall Apple anders beurteilen, nur weil sie schon mal so was unglaublich Geniales wie das iPhone gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir sprechen hier von Emotionen, mein Junge. Es geht ausschließlich eigentlich um Emotionen bei so einer Apple Watch. Ganz speziell bei dieser, die eben halt nicht so techie-mäßig daherkommt, sondern vielmehr mit den Emotionen zu spielen versucht.
Deswegen habe ich es auch so pathetisch formuliert.
Genau daher musst du doch einem Menschen, das ist letztendlich für Leute, die genug Geld haben, um eben sowas auszugehen, der wird doch nicht die zweite Version kaufen. Wenn ihn das emotional anspricht, wenn er das spannend findet, wenn er das cool findet, wenn er Apple mag, whatever, dann kauft er die. Und nenn mir bitte ein einziges Tech-Gadget, welche die zweite Version nicht besser ist als die erste. Du wirst keines finden. Logisch, klar. Alles ist beim zweiten Mal besser. Immer. Bei allem. Also von dem her, wenn du diese Argumentation brauchst, darfst du gar nicht mehr was kaufen, weil scheiße, es kommt gleich um die Ecke was Besseres. Das ist nun mal leider so. Das sage ich auch meinen Kunden immer wieder, die sagen, ja, aber das ist ein cooler Laptop, ich hätte ihn gerne, aber ich fürchte, es kommt dann was Besseres. Ja, sage ich, ja klar kommt was Besseres. In dem Moment, wo du es aus dem Laden rausträgst, kommt um die Ecke was Besseres. Also das ist doch keine Argumentation, beziehungsweise ja, dann gibst du gar kein Geld mehr aus, ist auch okay, aber von dem her, ich bin auch logisch, wir wissen alle und das wissen wir, da müssen wir gar nicht drauf wetten, das weiß eigentlich jeder. Die zweite Version wird sicher viel besser sein, klar, die hält vielleicht 3 Tage, whatever. Aber das zum Beispiel mich, also wir Schweizer sind ja sowieso außen vor einmal mehr, habe ich mich ja auch schon genug drüber aufgeregt hier öffentlich. Aber ich habe mir trotzdem natürlich eine bestellt.
Das ist klar, logisch.
Nicht die Hightech-Variante von, die war mir tatsächlich zu teuer. Ich habe mir einfach eine Sportwatch bestellt, weil die ja zumindest Apple Watch technisch dann das Gleiche ist, also kann ich auf der ja auch alles ausprobieren, habe die über so einen Versender, also quasi eine deutsche Lieferadresse bestellt, wurde dann zuerst gecancelt, die Bestellung, weil Apple gesagt hat, nee, das machen wir nicht mehr. Wir liefern die Bekannten da quasi, die bekannten Dienstleister werden nicht mehr beliefert, weltweit, also auch Borderlinks oder myos.com oder all diese Deals, die es da gibt, die wurden alle gecancelt, diese Bestellungen. War noch spannend. Das hat schon so ein bisschen, zumindest in meinem Bekanntenkreis, einige Leute stark verärgert. Mich übrigens auch. Ich habe mir überlegt, ob ich da so einen ganz bösen Blogartikel mal schreiben soll drüber. So nach dem Motto, hey Frechheit, Apple kann es doch scheißegal sein, wer ihre Uhr bestellt. Hauptsache, die wird bestellt. Und dann war es aber ganz komisch. Dann am Dienstag kam eine Mail von Apple. Ja, okay, es klappt jetzt doch. Das Einzige, was halt war, ich hatte quasi mein Dienstleister, der hatte am Freitag, glaube ich, um 8:50 bestellt. Also war ich in der Queue gar nicht so schlecht drin. Diesen Platz haben wir jetzt verloren. Das heißt, meine virtuelle Uhr, die ist jetzt auch auf Juni terminiert. Also jetzt klappt es plötzlich wieder. Und das war nicht nur bei mir so. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Das ging offensichtlich allen so. Also Apple hat zuerst all diese Bestellungen gecancelt, wo sie dachten, das ist einer aus dem Ausland, wo wir quasi noch gar nicht hinliefern. Und dann hat sie sie aber wieder zugelassen.
Also Geld
ganz eine merkwürdige
nicht.
Nummer. Ja, genau. Also ganz eine komische Nummer. Aber ja, also wie gesagt, klar, Apple Watch 2 wird viel geiler sein, keine Frage. Aber das wird mir zumindest persönlich die Freude an dieser Apple Watch 1, weil ich bin wirklich gespannt drauf, eigentlich nicht vergehen, weil ich weiß, das ist so, klar.
Was macht denn die Konkurrenz eigentlich? Samsung hat ja auch eine neue Watch angekündigt.
Das frage ich mich auch. Also wenn, ich meine, da können wir jetzt schon mal noch ein bisschen Bashing machen. Wenn diese 2,5 Millionen vorbestellte Uhren einigermaßen stimmen, die Zahl kommt nicht von Apple, die Zahl kommt von so Marktforschungsunternehmen, von einem amerikanischen, die aber in letzter Zeit recht genau waren, ist ja egal, selbst wenn es nur 2 Millionen sind. Es wäre natürlich schon brutal, weil Android Wear, das ist ja nicht nur Samsung, wir erinnern uns, das sind alle diese unter Android LG. Laufenden Smartwatches, LG, Sony. Und da gibt es ja noch Motorola, genau, ein paar anderen. Die haben ja letztes Jahr 700.000 verkauft, in einem Jahr, all together. Und wenn jetzt da Apple kommt mit einer Uhr, die eigentlich, wo alle Techies sagen, die ist relativ scheiße, beziehungsweise die kann längst nicht das, was Apple eigentlich verspricht, und das denke ich auch wird so sein, und dann 2,5 Millionen verkauft, ist das natürlich schon ganz, ganz bitter für die Konkurrenz, weil da fragt man sich schon, hey Jungs, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr die Dinger versteckt, dass sie möglichst niemand findet? Oder habt ihr sie nicht vermarktet? Oder was macht ihr damit? Warum kauft die niemand? Also Naja, mal schauen. Aber du hast mich, ich sag das drum so ein bisschen salopp, weil du mich gefragt hast, was macht die Konkurrenz? Das frage ich mich tatsächlich auch, ganz ehrlich gesagt. Also das Einzige, was man sehen konnte, das war ganz spannend, seit Apple die im September vorgestellt hat, kommen fast alle so ein bisschen mit, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, mit schicken Smartwatches um die Ecke. Also zum Beispiel LG, die haben ja diese LG G-Watch R, so ein Plastikteil, aber rund, sieht aus wie eine richtige Uhr, relativ clever, aber nicht sehr schick. Sieht ein bisschen aus wie eine Smartwatch, genau.
Ist okay, ja.
Ich habe die auch, die ist cool. Und da kam jetzt eine, die LG Watch Urbane nennt sich das. Ist genau die gleiche Uhr, technisch absolut entspricht die der, aber eben aber in einem schicken Chassis. Metall. Genau, mit einem gebürsteten Metallgehäuse. Okay. Die sieht wirklich aus wie eine richtige Uhr, die sieht schick aus. Huawei hat das gemacht, Samsung sagt man es auch nach, dass ihre nächste Smartwatch rund sein soll. Also das Einzige, was man bis jetzt sehen kann, ist, dass sie quasi versuchen, ihre Uhren plötzlich schick zu machen, wie wenn Apple das erfunden hätte, wie wenn niemand vorher gemerkt hätte, dass es vielleicht cool wäre, wenn eine Uhr auch schick aussieht und nicht nur technisch. Ja, scheint so, dass da Apple zuerst kommen musste, whatever. Also das ist etwas, was die Konkurrenz macht, aber ganz ehrlich gesagt, inhaltlich, also technisch, softwaremäßig vor allem, so im Sinn von Bedienung und so, da kam wenig bis gar nichts. Also von Google kam gar kein größeres Update mehr. Da müssen wir wahrscheinlich auf die Google I.O. warten im Juni. Mai, glaube ich, Ende Mai, genau. Da denke ich, wird dann eine neue Version vorgestellt werden von Android Wear. Aber bis jetzt ist da effektiv so ein bisschen, mir kommt so ein bisschen vor, dass jetzt mal alle warten, so ein bisschen, also Samsung hat es ja sehr offen gesagt, das war eigentlich cool, die haben gesagt, sie begrüßen, dass Apple jetzt auf diesen Markt kommt, weil Samsung, das muss man ja sagen, die waren wirklich mit zu den ganz, ganz allerersten, haben sie gehört, die machen schon seit 3 Jahren Smartwatches, also wo wirklich noch niemand wusste, was das ist. Und die haben ganz offen eigentlich gesagt, sie begrüßen das, weil ja letztendlich Apple diesen Markt auch ankurbelt. Das sieht man ja, man kann plötzlich, seit Apple das macht, liest man überall über Smartwatches. Vorher haben nur wir Geek und Freaks drüber gesprochen. Also kann schon sein, dass da jetzt ein Impuls kommt. Aber inhaltlich, technisch, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich recht enttäuscht im Moment von der Fraktion der Android Wears und der anderen Smartwatches, weil ich sehe einfach nichts Spannendes dort.
Mustafa, möchtest du dazu noch was sagen?
Nein, ich möchte, falls jemand bei Apple zuhört, dass ihr mir meine Watch schneller zuschickt.
Sehr schön. Nice try, Mustafa.
Letzter Punkt. Wir müssen noch ganz kurz über das Thema Codecaster reden. Wir haben ja vor einigen Folgen angekündigt, wir wollen das Handwerk des Programmierens unter Anleitung von Mustafa Kurtuluş-Issig erlernen. Das hat Mustafa uns auch versprochen. Und es haben uns viele Leute dazu gratuliert und gesagt, hey, das ist eine coole Idee, da würde ich auch gern mit zuhören. Und wir finden es klasse, dass ihr so ein kleines Spin-off dazu macht. Also diese Idee als eigenen Podcast auf einer eigenen Website ausgliedert, weil es eben das Konzept von Geek Week auch sonst verwässern würde. Und viele haben jetzt in den vergangenen Tagen nachgefragt, ja, wann geht's denn endlich los? Warum startet ihr noch nicht? Was ist da Sache? Und wir wollten euch eigentlich laut zurufen, ja, wir sind dabei, wir sind dran, wir denken da täglich dran. Aber wir reden noch mit diversen anderen, weil Mustafa, du musst gleich einspringen und mich eventuell auch korrigieren, weil wir Teile davon zumindest auch in Bewegtbildform machen sollen. Das macht ja auch bei so einem Thema stark Sinn. Und deshalb sind wir unter anderem im Gespräch mit ARD Alpha. Das ist ein Bildungskanal im Fernsehen, die eben sagen, sie würden da auch gerne mitmachen und könnten sich vorstellen, das eventuell auch bei ihnen auszustrahlen. Da wollen wir erstmal so einen kleinen Dummy, einen, man nennt es Piloten, drehen. Den kriegt ihr natürlich auch zu Gesicht. Aber deshalb gerät das alles noch so ein bisschen ins Stocken. Außerdem haben wir natürlich auch noch einen normalen Job, dem wir nachgehen müssen. Aber wir haben das Thema nicht auf Eis gelegt. Wir verdrängen es auch nicht. Wir sitzen es auch nicht aus. Da passiert was, Musti.
Genau, wir machen einfach Telekolleg 2.0. Habe ich jetzt irgendwelche Urheberrechte angeschnitten oder so? Ja, wird eine spannende Sache. Ich finde auch so etwas, also toll, wenn wir da mit den Kollegen, mit den Partnern von ARD Alpha zusammenkommen. Es haben sich viele andere auch angeboten. Wir schauen, dass wir da dass wir da Tradition und Klasse mit dem modernen Ansatz, den wir sowieso in unserem Leben verfolgen, kombinieren und das Beste draus machen. Und das braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit. Aber es ist mitnichten so, dass wir da nicht dran sind. Wie Markus gesagt hat, fast täglich tut sich da was. Wir sind dabei, den Dummy sinnvoll zu konzipieren. Und auch wenn der Dummy nie irgendwo im Fernsehen ausgestrahlt wird, das ist sowieso nicht die Primärplattform, muss man auch sagen. Eben. Primär, wir leben alle im Netz und da wird auch alles hauptsächlich fürs Netz ausgerichtet sein. Und man kann sich halt überlegen, was man, wenn man jetzt mit Kollegen arbeitet, die schon lange Bewegtbild mit Budget machen, was man von denen so lernen kann, was man da auch fürs Netz dann besser machen kann. Aber wir alle wissen, im Netz gibt es manche Dinge, die uns sehr ureigen sind und die wir sicherlich pfiffiger machen. Schauen wir mal, ob wir da das Beste von zwei Welten zusammenbringen können.
Kollege, was sollte denn die Bemerkung für, was sollte die Bemerkung mit Budgetverfügbarkeit?
Naja, wir, wenn wir podcasten und so weiter, so wirklich Budget, oder unser Markus, Budget, was unterschlägst
ja,
du?
Naja, doch, es ist einfach verfügbar, naja, unser Budget, ihr, wir haben einfach keins. Na,
doch, für jeden
Obwohl, Podcast. Obwohl, wir kriegen manchmal schon
für jeden Podcast bekommt ihr natürlich auch so eine Kleiderausstattung, damit ihr euch ordentlich anziehen könnt, wenn ihr vor dem Mikrofon sitzt, dass das alles formellen Anforderungen
Standards entspricht, genau.
Kennt ihr das noch aus dem Fernsehen, wenn dann so kurz vor dem Testbild unsere Moderatoren wurden ausgestattet von
ja,
und dann
genau.
kam die ganze...
Aber es war nur beim Privaten, das war nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, genau,
nein,
das war beim Privaten.
OMG. Ich sitze jetzt sowieso irgendwie in Joggingbuchse vorm Heimschreibtisch, ist egal, was wir anhaben.
Vor dem analogen Heimschreibtisch, während Jean-Claude, lass ihn doch mal kurz hoch und runter fahren, einen elektrischen Schreibtisch hat. Warte, ich drehe dir dein Mikro mal höher.
Keine Ahnung, ob man was hört, aber ich kann den jetzt ein bisschen rauf und runter fahren. Ich stehe natürlich, ist ja so ein bisschen wie Radio machen und da bin ich mir auch gewöhnt zu stehen. Von dem her habe ich den Tisch
sehr gut
vorhin,
hören.
Konnte man hören, gut, habe ich den Tisch vorhin hochgefahren und stehe jetzt und bin dann froh, wenn unser Podcastle endlich zu Ende ist, dann kann ich mich wieder hinsetzen.
Das war Ausgabe 185, aufgenommen am Freitagabend, dem 17. April. Ladet uns runter. Bewertet uns bitte positiv bei iTunes und empfehlt uns vor allem in Facebook und Twitter herzlich weiter. Bis zur nächsten Ausgabe und wir nähern uns unaufhaltsam Ausgabe 200.
Geek Week, der Tech-Podcast. Mit Frédéric Lardinois in Portland, Oregon. Jean-Claude Frick in Bern. Mustafa Isik in München. Und Markus Schule.